Ich lese den Predigtext nach Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von da weiterging, sah er an der Zollstätte einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Und er sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, als er in das Haus des Matthäus zu Tische saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er aber hörte es und sagte: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, spricht der Herr. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Liebe Gemeinde, welchen Weg geht Gott mit uns, um uns sein Leben mitzuteilen? Leben aus Gott. Kein Zweifel, das Leben, in dem wir uns vorfinden, ohne gefragt worden zu sein, ob wir es wollen, ist seine Gabe. Menschliches Leben ist Gottes Gabe, Aufgabe, aufgegeben, um es zu bestehen. Viele haben das Gefühl, sie können es nicht bestehen, dieses aufgegebene Leben. Sie haben ein Bewusstsein in sich, in dieser Aufgabe zu versagen, zu kurz zu kommen, nicht zu genügen, es nicht zu erfüllen. Und das können ganz respektable Leute sein, begabt, leistungsfähig, erfolgreich. Und doch werden sie das Bewusstsein nicht los, die Aufgabe ihres Lebens nicht erfüllt zu haben. Ich meine damit nicht den üblichen Minderwertigkeitskomplex, den ja heute jeder hat. Nicht genug zu tun, ein bisschen zu kurz zu kommen. Ich meine das schon in einer tieferen Schicht unserer Persönlichkeit. Im Konfrontiertwerden mit dem Leben zu spüren oder zu glauben, das Leben nicht zu bestehen. Andere stehen noch mehr vor diesem Leben. Eher junge Menschen kommen aus einem Elternhaus, das sie wohl behütet hat. Sie haben mancherlei mitbekommen, sind noch nie durch eine Prüfung gefallen. Und doch, das Leben, das vor ihnen liegt, scheint ihnen zu Zeiten eine schier unlösbare Aufgabe zu sein. Da sind auch andere, sich selbst gewiss, das Leben zu bestehen, selten oder kaum ernsthafte Zweifel, Menschen voller Selbstvertrauen. Von ihnen rede ich jetzt nicht. In die Aufgabe des Lebens hinein teilt Gott uns sein Leben mit, indem er sich selbst mitteilt. Er tat es in dem Menschen Jesus. Mitteilung des Lebens, das sind nicht einfach Worte, biblische Worte oder andere. Das sind nicht einfach Meinungen, religiöse Meinungen, theologische Meinungen. Meinungen, Lehrmeinungen über das Kreuz, die Auferstehung, die Wiederkunft Christi und sonst was. Mitteilung des Lebens, ist nur durch Leben möglich. Darum war Jesus ein Mensch, Gottes Mensch. Er sah nach unserem Text im Weitergehen Matthäus am Zoll sitzen und sagte, komm mit mir. Und er stand auf und kam mit ihm. So einfach ist das, wenn sich das Leben mitteilt. Gottes Mensch bleibt nicht für sich. Er teilt sich mit, indem er mitnimmt. Mit auf den Weg, mitnimmt auf seinen Weg. Dieser Text hat, wie ich meine, verschiedene Missverständnisse hervorgerufen. Ist ja ein beliebter Evangelisationstext und auch ein beliebter Text, um Leute aufzurufen zum Berufswechsel in die vollamtliche Tätigkeit des Reiches Gottes. Sozusagen vorbildlich, dass hier einer seinen Beruf verlässt und nun viel bewundert im Reiche Gottes arbeitet. Ich kenne Menschen, die solche Berufswechsel vollzogen haben, aber es ist einfach ein Berufswechsel, wie manche andere auch. Und ich hoffe, dass alle, die einen Berufswechsel vornehmen, das einem Ruf folgend tun, ob in dieser oder in jener Form. Ich möchte Ihnen auch in dem Geschehen, das uns hier beschrieben wird, gerne ein paar Illusionen nehmen. Es könnte nämlich sein, dass am Abend jenes Tages viele Menschen Gott gepriesen haben, dass diese verfluchte Zollhütte leer war. Menschen, die sich erst ängstlich vorbeimogeln wollten, vielleicht ausprobierend, ob der Kerl, der nie genug kriegen konnte, sie einmal übersah, feststellten, dass er nicht da war, zu ihrer großen Freude. Man kann ja aus verschiedenen Gründen danken, wenn Menschen dem Herrn nachfolgen. Vielleicht hat auch Matthäus genug verdient gehabt. Es war kein Problem für ihn aufzustehen und mit dem Herrn zu gehen. Vielleicht hat er sehr viel verdient, ja noch viel mehr. Wissen Sie, es gibt eine Steigerungsform. Verdienen, viel verdienen und sündhaft verdienen. Und vielleicht hat er traumhaft und sündhaft viel verdient, sodass er genug hatte für sein ganzes Leben und es sich leisten konnte, mit dem Herrn zu gehen. Ich wäre vorsichtig damit, den Matthäus zu idealisieren. Die Mitteilung des Lebens war zunächst nicht mehr, als dass einer mit ihm ging, mit dem, der das Leben hatte. Mit dem, in dem er das Leben sah, mehr nicht. Und dann saßen sie zu Tisch. Matthäus war kein Einzelfall mehr. Eine Menge Berufskollegen waren da beieinander. Es ist auffallend, dass Jesus nicht das tat, wozu wir vielleicht geneigt gewesen wären, es anzunehmen, dass er nun mit dem Matthäus durchs Land zog und ihn immer wieder sein Zeugnis geben ließ und sagte, seht einmal, dieser Zöllner hat alles liegen und stehen gelassen, ist mit mir gegangen. Matthäus steht auf und sagt, seht einmal, ich habe alles liegen und stehen gelassen und bin mit dem Herrn Jesus gegangen. Eigentümlicherweise macht Jesus es nicht so. Die ganze Clique sitzt am Tisch, besser gesagt lag am Tisch, auch wenn es uns schwerfällt, uns das vorzustellen, mit Jesus. Zöllner und Sünder steht in der Bibel. Wenn ich könnte, würde ich Ihnen jetzt ein Blatt Papier in die Hand drücken, Farbstifte dazu, und würde sie diese Szene malen lassen. Mit der Bitte, den Leuten aber Kleider aus unserer Zeit anzuziehen. Nicht diese schönen Gewänder, die Sie sich von der biblischen Zeit her vorstellen. Ich würde Sie auch bitten, Gesichter zu malen, die Sie kennen, falls Sie das können. Und dann wäre es furchtbar interessant, man würde sich diese Gesichter einmal ansehen, wie für Sie Zöllner und Sünder aussehen, heute. Und wo die in ihrer Umgebung, in ihrem Lebenskreis zu finden sind. Das würde mich sehr interessieren. Es ist ja nun bekannt, dass die Häuser in Palästina keine Fenster zur Straße hin hatten. Und schon gar nicht die Häuser der reichen Leute. Man kam durch eine enge Pforte in den Innenhof und von da aus ging man in die verschiedenen Räume. Darum habe ich mich gefragt, wieso sahen die Pharisäer, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern zu Tische saß? Konnte man das vielleicht bis auf die Straße hören, dass die miteinander am Tisch waren? Dann muss es sehr fröhlich zugegangen sein. Waren sie vielleicht selbst dabei? Das ist schwer vorzustellen. Vielleicht hat der Matthäus ein so offenes Haus gehabt, dass man im Hintergrund stehen konnte und sehen konnte. Vielleicht aber auch bekamen sie es erzählt, mit wem Jesus da am Tisch saß und sahen durch das Erzählen anderer. So sehen ja viele Menschen, was sie nicht sehen können. Jedenfalls taucht da die Frage auf, die im Christentum Geschichte machte. Die Frage, warum? Warum teilt sich das Leben aus Gott so mit? Warum teilt sich das Leben aus Gott in Jesus so mit? Und warum denen? Warum diese grenzüberschreitende Unmittelbarkeit im Kontakt? Eine Frage an die Jünger über ihren Meister und sein Verhalten. Eine Frage über Gott an seine Menschen bis heute. Warum so? Eine Frage, auf die seine Jünger damals und auch heute nicht antworten konnten. Warum teilt sich Gottes Leben so mit? Eine Frage, auf die auch keiner für den anderen eine Antwort geben kann. Warum kommt dein Mann nicht mit zum Gottesdienst? Darauf kann auch eine Frau keine Antwort geben. Warum liest deine Frau solche Bücher? Darauf kann auch ein Mann keine Antwort geben, zumindest keine, die stimmt. Warum gehen deine Kinder in die Diskothek oder in die Beiz oder? Warum leitet euer Prediger nicht das Abendmahl? Das wissen die anderen eben nicht. Darauf könnten nur die Betroffenen antworten. Jesus antwortet selbst. Seine Jünger hätten es nicht gekonnt. Wer wissen will, warum Gott so handelt, muss Gott selber fragen. Wer wissen will, warum sich dieses göttliche Leben so mitteilt, muss dieses göttliche Leben selber fragen. Und nicht seine Jünger. Und wer dann Ohren hat, der hört. Und wer mit dem Herzen fragt, der wird für sein Herz eine Antwort bekommen. Von ihm. Das Leben, sagt Jesus, teilt sich denen mit, die es brauchen. Sehen Sie, wieder, ganz einfach. Das Leben Gottes teilt sich denen mit, die es brauchen. Und da haben wir einen großen Fehler gemacht. Wir haben uns theoretisch klar gemacht, dass alle das Leben brauchen. Und das besagt überhaupt nichts. Wir haben uns theologisch klar gemacht, dass alle dieses Leben brauchen. Und das macht es den anderen überhaupt nicht klar. Denn wer das Leben braucht, dieses andere Leben braucht in diesem Leben, das weiß nur der selber, der es braucht. Das Leben Gottes folgt wie das Wasser dem Gefälle der Bedürftigkeit. Es ist ja nicht schwer zu zeigen, dass wir alle theoretisch bedürftig sind. Aber unsere Bedürftigkeit ist verdeckt. Und dieses Verdecken unserer Bedürftigkeit hat Methode. Wir verdecken unsere Bedürftigkeit nicht ängstlich verschämt. Oh nein, wir tragen sie zur Schau stolz wie ein Kleid. Das Verdecken unserer Bedürftigkeit ist ritualisiert, ist anerkannt und hat hohen Rang. Und es heißt Opfer. Denken Sie doch nicht gleich ans Geld. Auch wenn wir immer sagen, wir legen jetzt das Opfer zusammen. Es geht um mehr als um Geld. Das ist ja meistens auch eher eine Kollekte, wenn wir von Opfer reden, im Blick auf Geld. Opfer heißt diese unsichtbare Linie, die uns trennt. Von den anderen und von der Mitteilung des Lebens. Das, was uns etwas kostet, ist nicht Geld, sondern das, was uns etwas kostet, ist unsere Rechtschaffenheit. Ich bin nicht so wie die und der und jene. Und es ist tief in uns. Wir haben es mit aufgesogen mit der Muttermilch. Es ist nicht nur die Kirche, die das gelehrt hat. Es ist auch das Elternhaus. Und es ist nicht nur das Elternhaus. Es ist auch die Gesellschaft. Alles scheint in diesen Chor einzustimmen, sodass es unser Leben bis ins Innerste bestimmt hat. Unsere Rechtschaffenheit. Das trennt uns von der Mitteilung des Lebens, macht sie zum Greifen nah und doch unerreichbar. Das ist dieses elende Gefühl, Gott gehört zu haben, zu wissen, was man tun soll und nach Hause zu gehen und es ändert sich nichts. Die Mitteilung des Lebens ist durch unsere Rechtschaffenheit hindurch unerreichbar. Sie teilt sich nur dem Bedürftigen mit. Dem, der der Barmherzigkeit bedarf. Dem, der des Erbarmens bedarf, der erbarmungswürdig ist. Dort in deinem Leben, wo du des Erbarmens bedürftig bist, steht das Leben Gottes vor deiner Tür und will sich dir schenken, will sich dir mitteilen. Und es ist die einzige Tür, die es gibt in dein Herz. Es ist die einzige Tür, durch die das Leben Gottes den Weg findet in dich, in deine Persönlichkeit, nenn es wie du willst, in deine Seele, in deinen Geist, in das Zentrum deiner Persönlichkeit. Die Tür ist dort, wo du in deinem Leben des Erbarmens bedürftig bist. Dort steht er und will sich dir mitteilen und dir Gemeinschaft schenken, ein Bewusstsein geben, dass er mit dir zu Tische sitzt und du mit ihm. Amen. Wir suchen das Leben bei dir, Herr. Wenn wir deinen Namen nennen, dann denken wir an das, was uns berichtet ist von Jesus von Nazareth. Du bist nicht mehr Jesus von Nazareth, du bist der Herr. Der Herr der Welt. Du bist heute. Du bist Geist. Du bist Leben. Du bist Odem. Herr, wir bitten dich um die Berührung deines Lebens, die uns das auftut, wo wir bedürftig sind. wir bitten dich um die Gnade, dass das Leben, das uns gestellt ist, diese Stellen aufdeckt. Unbarmherzig aufdeckt. Damit wir Barmherzigkeit erlangen. Rede so mit uns durch Ereignisse, durch Menschen, durch Erfolg oder Versagen, durch Gesundheit oder Krankheit, durch Schönes und Schweres, sodass wir die Stellen entdecken, an denen wir deines Erbarmens bedürfen. Wir bitten dich darum, um des Lebens willen, das du uns mitteilen willst, in unser Dasein hinein, um des Lebens aus der Ewigkeit des Vaters, in die Begrenzung dieser Zeit. Amen.